Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Gastgeber heißt Christian Heuss. Heute mit folgendem Menüvorschlag: Vogelgrippeviren als Rohstoff für die Pharmaindustrie und wie die Herkunftsländer dabei leer ausgehen. Kontrolliertes Trinken statt Totalabstinenz, neue Entwicklungen in der Alkoholsuchtbehandlung. Die Zuckerkrankheit ist auch in Entwicklungsländern auf dem Vormarsch, doch teures Insulin bleibt dabei knapp. Und zum Schluss erschließen wir eine neue Energiequelle: Algen. Mit ihrem hohen Fettgehalt liefern sie den Rohstoff für neuartige Biotreibstoffe. Und damit zum ersten Beitrag. Damit in den Labors von Pharmafirmen Medikamente und Impfungen gegen virale Erkrankungen wie der Vogelgrippe entwickelt werden können, braucht es das schädliche Virus als Studien- und Ausgangsobjekt. Die meisten Viren, wie das Vogelgrippevirus oder auch das SARS-Virus, stammen aus den Ländern des Südens. Nichtregierungsorganisationen wie die Erklärung von Bern prangern nun eine moderne Form der Biopiraterie an. Pharmafirmen entwickeln aufgrund dieser Viren profitträchtige Impfstoffe, ohne die Herkunftsländer an diesen Profiten zu beteiligen. Christoph Keller berichtet.
Man erinnert sich, im Jahr 2005 kam es, vor allem in Ostasien, zu den ersten Vogelgrippefällen beim Menschen. Es herrschte Alarmstimmung und die internationalen Gesundheitsorganisationen kamen überein, so rasch als möglich einen Impfstoff gegen die befürchtete Pandemie zu entwickeln. Grundlage für diese Zusammenarbeit ist und war das Global Influenza Surveillance Network der Weltgesundheitsorganisation WHO, das globale Grippeüberwachungsnetz. Es sammelt Virenstämme aus aller Welt, unter anderem auch Stämme des Vogelgrippevirus, des H5N1. Nun, Anfang 2007 gab das indonesische Gesundheitsministerium bekannt, dass man vorderhand keine Vogelgrippenviren mehr ans Überwachungsnetz liefern werde.
Now this, the world attention was actually focused on this issue early last year.
Sangeeta Shashikant vom renommierten Third World Network in Malaysia und Genf erklärte an einer Pressekonferenz dieser Woche in Zürich, warum.
Now we see that the vaccines developed.
Wir sehen, sagt Sangeeta Shashikant, dass die Impfungen, die aufgrund der Stämme von Vogelgrippe und anderer Grippearten entwickelt werden, für die Länder des Südens schlicht zu teuer sind. Die Länder also, welche die Grundlage für die Medikamentenentwicklung liefern, haben am Ende nichts davon. Denn, sagt Sangeeta Shashikant, es gibt viel Geld zu verdienen in diesem Geschäft, betont die Vertreterin des Third World Network. Denn es ist ja nicht so, dass die vier existierenden staatlichen nationalen Grippezentren in Australien, Japan, Großbritannien und den USA die Forschung an den Impfstoffen ausschließlich alleine durchführen. Sie geben die Aufträge an private Firmen weiter.
We know Novartis, GSK, Sanofi, Aventis, they're engaged into vaccine development.
Da gibt es Novartis, GlaxoSmithKline, Sanofi, Aventis und andere. Die kriegen nicht nur viele und hohe staatliche Beiträge für die Forschung, die entwickeln auch Medikamente, Impfungen, die sich gut verkaufen. Der Run auf das Mittel Tamiflu von Roche ist noch in guter Erinnerung. Das Problem dabei? Erstens, dass sich viele Länder des Südens die teuren Medikamente nicht leisten können. Zweitens, die Impfdosen, gerade bei der Vogelgrippe, werden zunächst für die eigene Bevölkerung reserviert, für Franzosen, für Holländer und so weiter, und nicht für die Bevölkerung des Südens. Und drittens, es wird als stoßend empfunden, dass die Konzerne im Norden auf Gene und Gensequenzen, die auf Vogelgrippevirenstämmen des Südens beruhen, bereits über 225 exklusiv für sie reservierte Patente angemeldet haben. Sangeeta Shashikant.
There isn't much transparency, and this is one of the things which we hope.
Es gibt gelinde gesagt wenig Transparenz im Ganzen, meint sie und fügt hinzu.
I think the basic principles should be fair and equitable.
Es braucht Gerechtigkeit. Es brauche, betont Sangeeta Shashikant, einen Mechanismus, mit dem die Länder des Südens an den Gewinnen im Norden beteiligt werden können. indem sie in die Lage versetzt werden, eine eigene Impfstoffindustrie aufzubauen durch Verbilligung der Impfstoffe, durch mehr Transparenz zumindest. Bereits haben sich 20 Entwicklungsländer der Haltung Indonesiens angeschlossen und sie haben einen ersten Teilsieg errungen. Vor kurzem wurde in einem Dokument der Weltgesundheitsorganisation festgelegt, dass auch Viren zu den biologischen Ressourcen gehören und biologische Ressourcen stehen unter dem Hoheitsrecht der jeweiligen Staaten.
Christoph Keller. In Zürich tagten gestern und vorgestern Suchtmittelexperten. Immer mehr setzt sich im Suchtmittelbereich die Erkenntnis durch, dass bei vielen Drogen ein vollständiger Entzug nicht zu einem anhaltenden Erfolg führt. Die Rückfallquote ist hoch, zu hoch. Das größte Drogenproblem hat die Schweiz mit dem Alkohol. Über 300.000 Alkoholiker gibt es in der Schweiz und bisher galt der vollständige Entzug und die anschließende Totalabstinenz als Behandlungsziel. Doch Suchtmittelfachleute kommen immer mehr zur Überzeugung, dass dies in vielen Fällen der falsche Weg sein könnte. Maßvolles oder eben kontrolliertes Trinken heißt ein neues Behandlungsziel. Ich habe am Rande des Suchtmittelkongresses in Zürich mit Thomas Meyer darüber gesprochen. Er ist der Direktor der Forel-Klinik in Helikon, der größten Klinik für Alkoholabhängigkeiten der Schweiz. Ihn habe ich als erstes gefragt, was man unter kontrolliertem Trinken eigentlich genau versteht.
Das ist ein Begriff, der tatsächlich sehr unterschiedlich verwendet wird. Teilweise wird er verstanden als eine Konsumreduktion. Von anderen wird er verstanden als situationsbezogener Alkoholkonsum. Wenn man das völlig praxisnah oder lebensnahe umschreiben wollte, müsste man sagen, das ist genau das, was zwischen schwerem unkontrolliertem Alkoholkonsum bei einem abhängigen Auftritt und der gänzlichen Abstinenz auf der anderen Seite. Alles, was dazwischen ist, läuft unter dem Motto Kontrolle oder Trinkmäßigung oder moderatem Konsum.
Ist dieses kontrollierte Trinken heute Teil des Therapiekonzeptes, wie Sie es beispielsweise an Ihrer Klinik auch vollziehen?
Wir stellen heute nicht mehr das Trinkverhalten in den Vordergrund unserer therapeutischen Bemühungen, sondern orientieren uns an der übergeordneten Frage, wie können wir dazu beitragen, dass es einem Menschen oder einem Patienten oder einem Betroffenen, dem es schlecht geht, was können wir dazu beitragen, dass er aus der aktuellen Krise herauskommt? Und es liegt natürlich auf der Hand, dass in diesem Zusammenhang sein Konsumverhalten thematisiert wird und dass man sich dabei die Frage stellen muss, kann er durch Konsumänderung oder eben durch Abstinenz aus seiner Krise herausfinden?
Thomas Meyer, ist denn das primäre Ziel heute immer noch, jemanden abstinent zu kriegen oder ist von Beginn weg eigentlich der Weg jetzt gespurt, auch hinsichtlich der Möglichkeit eines kontrollierten Trinkens?
Noch einmal, für mich wäre das übergeordnete Ziel, es soll unseren Patienten besser gehen. Dass dazu eine Veränderung des Konsumverhaltens gehört, ist selbstverständlich. Und da stoßen nun wirklich Ideologien aufeinander. Es gibt die gut althergebrachte Auffassung, ein Alkoholabhängiger, der einmal süchtig war, der darf überhaupt nie mehr im Leben einen Tropfen Alkohol konsumieren. Und dann gibt es die praktische Erfahrung, dass es tatsächlich Leute gibt, die nicht mehr dosiert trinken können. Die sind praktisch zur Abstinenz gezwungen. Wir sehen aber in der Praxis ebenfalls, dass es ehemalige Alkoholabhängige gibt, die nach einer Stabilisierung durchaus wieder einmal ausprobieren, wie das mit Alkohol funktioniert, und dann macht sie die Erfahrung, dass das nicht regelhaft in eine Katastrophe führt.
Also kontrolliertes Trinken ist nicht das Scheitern von jemandem, der abstinent war?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Mir scheint, das ist tatsächlich eine Option. Fachlich ist viel die entscheidendere Frage, und die ist bis heute ungelöst, bei welchen Leuten geht's und bei welchen geht's nicht.
Bietet denn die moderne Suchtmittelforschung beispielsweise neue Erklärungsansätze oder auch neue Legitimation? Warum kontrolliertes Trinken vielleicht der gescheitere Weg als das Ziel der vollständigen Abstinenz sein könnte?
Vielleicht ist die Analyse früherer Erfahrungen, welche ausschließlich Abstinenz anpeilten und die sehr deutlich machten, dass das Abstinenzvorhaben eben in vielen Fällen scheiterte. Und von daher musste man sich die Frage stellen, ist das überhaupt ein angemessenes Ziel, ja oder nein? Ist es ein ökonomisches Ziel? Und ist es menschlich ein faires Ziel, wenn so viele Leute daran scheitern?
Sie hörten Thomas Meyer, den Direktor der Forel-Klinik in Ellikon. Und damit zu den aktuellen Nachrichten der Woche aus Medizin, Naturwissenschaft und Technik. Nicht die Bärenmütter sind schuld an den Problembären, sondern vor allem der Mensch. Das sagen Forscher der amerikanischen Wildlife Conservation Society. Bären, die sich dem Menschen und insbesondere seinen Nahrungsmittelvorräten zu stark nähern, bezeichnen Wildhüter als Problembären. Scheitern Vertreibungsmaßnahmen, werden solche Bären im Extremfall zum Abschuss freigegeben. So kürzlich geschehen auch in der Schweiz. Nun zeigen amerikanische Forscher, dass Bären ihr unvorbildliches Verhalten, dem Nähern von menschlichen Behausungen, der Durchsuchung von Abfallsäcken oder dem Honigklau in Bienenhäusern, nicht nur von ihren Müttern lernen, sondern durchaus auch selber entdecken. Ungeschützte Nahrungsmittelvorräte scheinen Bären magisch anzuziehen und verführen sie dazu, ihr Verhalten grundlegend zu ändern. Will man verhindern, dass jeder Bär mittelfristig zum Problembären wird, müsse man vor allem bärensichere Abfallcontainer beschaffen und Nahrungsmittelvorräte sichern. Die Sahara verwandelte sich über viele tausend Jahre von einer grünen Landschaft in eine Wüste und nicht in wenigen hundert Jahren, wie bisher geglaubt. Vor etwa 5500 Jahren veränderten sich die Monsunwinde. Es gab weniger Niederschläge und in der Folge verschwanden tropische Baumbestände, dann die Grassavanne. Das heutige Wüstenbild bildete sich vor etwa 2700 Jahren. Diesen Entwicklungsverlauf zeichnen Forscher von der Universität Köln anhand von Sedimentproben eines Sees im nördlichen Tschad. Sie widersprechen damit der bisherigen Geschichtsschreibung der Sahara, die eine Verwüstung in nur wenigen hundert Jahren beschrieben hat. Die Erde könnte einmal mehr als nur einen Mond besessen haben, das vermelden Forscher der NASA diese Woche. Als vor 4,5 Milliarden Jahren der Mond durch die Kollision der Erde mit einem anderen Himmelskörper entstand, haben sich wahrscheinlich weitere Bruchstücke in der Umlaufbahn des Mondes angesammelt. An zwei bestimmten Stellen heben sich die Anziehungskräfte von Erd und Mond auf, sodass die weiteren Erdtrabanten synchron mit dem heutigen Mond in einer Umlaufbahn sich um die Erde bewegt hätten. Doch bedingt durch die Anziehungskräfte der anderen Planeten seien diese Monde nach einigen Millionen Jahren aus ihrer Bahn geworfen worden. Seither gibt es nur noch den einen Erdtrabanten. Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem Fenster in die Welt der Forschung. Wer an Afrika denkt, denkt vielleicht erst einmal an unterernährte Kinder, AIDS und Malaria, nicht aber an Probleme wie Überernährung, Bluthochdruck oder der Zuckerkrankheit Diabetes. Doch gerade in den Städten der sogenannten Dritten Welt ist die Wohlstandskrankheit Diabetes auf dem Vormarsch. Fettreiche Ernährung und Bewegungsmangel bedingt durch die zunehmende Motorisierung gelten als Hauptursachen für die starke Zunahme der Zuckerkrankheit. Doch wer in Entwicklungsländern an Diabetes erkrankt, hat ein großes Problem. Es mangelt nämlich am wichtigsten Medikament, dem Insulin. Dieser Insulinmangel war denn auch eines der Diskussionsthemen der Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft in München. Und von dort berichtet Cornelia Bräse.
In den armen Ländern der Welt gibt es wenig Insulin. Und das Wenige ist sehr teuer. Eine Ampulle kostet oft mehr als die Hälfte eines durchschnittlichen Monatseinkommens. Hinzu kommen noch ganz andere Probleme. So sind nach tropischen Wolkenbrüchen die Straßen überschwemmt und oft nicht mehr passierbar. Der Weg zur nächsten Apotheke oder zum Krankenhaus ist abgeschnitten. Diabetiker in Entwicklungsländern haben also aus vielerlei Gründen Schwierigkeiten, sich regelmäßig mit Insulin zu versorgen. So die Erfahrung von Heidrun Schmidt-Schmiedebach von der Organisation Insulin zum Leben.
Sie merken dann auch, wie die körperliche Verfassung sinkt, wie sie müde werden, der Urinzucker steigt, sie verlieren Energie über den Urin und sie fühlen sehr deutlich, dass es lebensbedrohlich wird. Einer sagte, er weint sehr viel, er wird dann traurig, eigentlich weil er jung ist und Lebenshoffnung hat, aber auch Todesangst. Und in diesem Widerspruch des Lebens leben die Jungen täglich.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO wird Diabetes in den armen Ländern der Welt in den nächsten 25 Jahren um 150% zunehmen. Die Ursachen sind dieselben wie bei uns: fettreiche Ernährung und wenig Bewegung. So reiten Araber heutzutage kaum mehr auf Kamelen durch die Wüste, vielmehr dienen Mopeds, Autos und Busse als Verkehrsmittel. Zudem ernährt sich insbesondere die Stadtbevölkerung falsch, erklärt der Mediziner Professor Eberhard Standl von der Internationalen Diabetesföderation in Brüssel.
Die Entwicklung ist ja, dass fürs gleiche Geld immer größere Portionen verkauft werden. Da kriege ich natürlich eher solche Nahrungsmittel, die in der Zusammensetzung ungünstig sind.
Gefragt sind sogenannte Low-Cost-Per-Calorie-Nahrungsmittel, also solche, bei denen es möglichst viele Kalorien für möglichst wenig Geld gibt. Eine gesunde und ballaststoffreiche Kost können sich die wenigsten leisten. Hinzu kommt, dass gerade in Afrika dicke Frauen oft noch als Statussymbol gelten. Schätzungen zufolge sind 35% der Frauen im westafrikanischen Staat Gambia fettleibig. Die UN fordert eine weltweite Kennzeichnungspflicht der Lebensmittel, damit jeder weiß, wie viele Kalorien er zu sich nimmt. Das ist gerade für Menschen aus Entwicklungsländern wichtig, weil sie besonders anfällig für Diabetes sind. Gefährdet sind zum Beispiel Inder oder Tamilen, die zu uns kommen und auf einmal im Überfluss leben. Ihre Gene haben sich über Generationen hinweg an den Notstand angepasst.
Diese Gene, die sind primär sicher nicht alle negativ zu sehen, sondern sind Gene, die Menschen Hungersnöte, Kriegszeiten viel besser haben überleben lassen, sodass gerade in den Ländern die einstmals vorteilhaften Gene sich natürlich stärker verbreitet haben, weil man dann eben Hunger oder auch kriegerische Auseinandersetzungen besser überlebt hat. Heute, wo kein Hunger mehr herrscht, sondern Überfluss und vor allen Dingen auch Bewegungsarmut, dann verkehrt sich das sozusagen in dieses Negativszenario.
Ihre Gene machen sie zu guten Verwertern. Schon Kinder neigen deshalb zu Übergewicht. Die Folge, die sogenannte Erwachsenendiabetes, tritt verstärkt bereits bei jungen Menschen auf. Wird sie schlecht behandelt, führt das zu Amputationen oder Erblindung. Viele brauchen ihr Leben lang Insulin, aber nur in Industriestaaten ist eine regelmäßige Versorgung gewährleistet. Deshalb hat die in Australien gegründete Organisation Insulin zum Leben ein besonderes Konzept ausgeklügelt. Sie sammelt noch haltbares, ungeöffnetes Insulin, das Patienten in reichen Ländern nicht mehr brauchen, weil sie zum Beispiel auf ein anderes Präparat umgestellt haben. Auch in Krankenhäusern oder Arztpraxen bleiben oft Muster übrig. Insulin zum Leben schickt dieses Insulin an ausgewählte Adressen in Entwicklungsländern. Heidrun Schmidt-Schmiedebach.
An Privatpersonen schicken wir es nie, entweder an Ärzte oder sehr gerne auch an Diabetesorganisationen. Das sind dann meistens auch Selbstbetroffene, die dort eine Organisation gegründet haben und die dann wiederum Kontakte mit Ärzten und Krankenhäusern haben und versuchen, es gerecht zu verteilen. Und eben auch an Ärzte zu geben, die gut Bescheid wissen, die gut die Patienten betreuen und die sich wirklich um den richtigen Einsatz des Insulins kümmern.
Unser Überfluss ist Ihre Überlebenschance, so der Leitsatz der Organisation. Im deutschsprachigen Raum gibt es sie bereits in Deutschland und in Österreich. In der Schweiz sucht Insulin zum Leben noch nach Partnern.
Insulin zum Leben auch in Entwicklungsländern. Das war ein Beitrag von Cornelia Bräse. Und damit zum letzten Thema dieser Sendung, einem Thema, das die Welt derzeit bewegt, den Biotreibstoffen. Die Biotreibstoffe aus Raps, Mais oder Soja haben zurzeit einen schlechten Ruf. Zwar sollen sie vordergründig das Klima schonen, doch beim genauen Hinschauen ist die CO2-Bilanz zweifelhaft. Und sie sind auch mitschuldig an der gegenwärtigen Nahrungsmittelkrise, weil ihr Anbau die Lebensmittelproduktion konkurrenziert. Doch es gibt Alternativen. Die Mikroalgen aus dem Meer. Diese Algen sind nur wenige Tausendstel Millimeter groß, sie sind höchst genügsam und sie vermehren sich sehr viel rascher als jede andere Pflanze. Mikroalgen könnten schon bald zum Lieferant von Biotreibstoffen werden. Der Beitrag von Odette Frey.
Pack die Alge in den Tank, so könnte der Slogan einer zukünftigen Treibstoffindustrie heißen. Denn in Deutschland, den USA, in Portugal und Spanien, weltweit arbeiten Forscher zurzeit an Pilotprojekten für die Zucht von Treibstoffalgen. Interessant sind die mikroskopisch kleinen Algen, vor allem für die Produktion von Biodiesel. Dieser wird aus pflanzlichen Ölen gewonnen, zurzeit zum Beispiel aus Rapsöl. Die Mikroalgen sind als Ölproduzenten jedoch viel effizienter als Landpflanzen. Bis zu 70% der Algentrockenmasse bestehen aus Öl. Das wusste man zwar auch schon vor 30 Jahren, doch die Algenzucht für Biodiesel schien damals noch wenig lohnenswert. Philipp Pienkos vom Nationalen Forschungslabor für erneuerbare Energie in den USA.
Now with the price of oil continuing to go up and other strategic demands for
jetzt, mit dem steigenden Ölpreis und den strategischen Überlegungen, die einheimische Energieproduktion zu stärken, gibt es wieder sehr viel mehr Anreize. Nun lohnt es sich zu überlegen, wie man den Preis für Algendiesel senken könnte.
Die kleinen Algen sind wahre Wachstumskünstler. Etwa alle 24 Stunden verdoppeln sie ihre Biomasse. Philipp Pienkos erklärt, warum.
They are single-celled. They don't have to devote a lot of their metabolic energy.
Mikroalgen sind Einzeller. Das bedeutet, dass sie kaum Energie abzweigen müssen für die Produktion von Organen. Sie müssen keine komplizierten Strukturen herstellen, wie etwa Blütenblätter oder Samen. Ihre Stoffwechsel- und Regulationsprozesse sind höchst simpel, sodass sie einen Großteil der Energie zur Vermehrung nutzen können.
So it simplifies their metabolic and regulatory processes.
Gezüchtet werden die Mikroalgen entweder in großen Teichen unter offenem Himmel oder in Gewächshäusern, wo sie in Glastanks oder riesigen flachen Plastikbeuteln wachsen. Sonne, Wasser, Nährstoffe und CO2, mehr brauchen die Algen dafür nicht. Gegenüber den herkömmlichen Biotreibstoffpflanzen würden die Vorteile auf der Hand liegen, sagt Philipp Pienkos.
Their ability to be cultivated in areas that aren't currently used for crops.
Man kann sie auf Flächen züchten, die für die Landwirtschaft nicht in Frage kommen. Außerdem verbrauchen sie kein Süßwasser, sondern wachsen in Salz- oder Brackwasser. Sogar Abwässer kann man benutzen. Das sind alles große Vorteile.
Einige Forscher hoffen, mit den Algen gleich zwei Probleme gleichzeitig zu lösen. Baut man die Teiche oder Tanks nämlich neben fossile Kraftwerke, können die Algen die CO2-haltigen Abgase der Kraftwerke für ihr Wachstum nutzen. Statt in die Atmosphäre geblasen, wird das Treibhausgas CO2 dann in Biomasse umgewandelt. In Deutschland werden zurzeit Pilotprojekte gebaut, etwa bei einem Gaskraftwerk in Hamburg und bei einem Braunkohlekraftwerk in der Nähe von Köln. Laurenz Thompson von der Jakobs-Universität Bremen ist bei dem Kölner Versuch dabei. Obwohl die Abgase aus der Kohleverbrennung Schadstoffe enthalten, würde das den Algen nichts ausmachen, sagt er.
Wir stellten dann relativ schnell fest, dass die Algen gegenüber diesem Rauchgas tolerant waren. Sie haben die Schadstoffe sogar nicht mal aufgenommen und sie haben genauso schnell Biomasse erzeugt, wie als wenn sie ohne Rauchgas, sondern mit reinem CO2 gefüttert worden wären.
Gezüchtet werden die Algen bei dem Kölner Versuch in langen, schlauchförmigen Plastikbeuteln. Diese seien viel einfacher zu handhaben als herkömmliche Tanks aus Glas.
Diese Beutel haben den Vorteil, dass man sie recyceln kann und man hat keine großen Reinigungskosten, was die anderen Anlagen oft bemängeln. Denn dort müssen dann in großer Menge Chemikalien eingesetzt werden und es kommt zu einer Nullzeit bei der Produktion.
Geplant ist eine kleine Pilotanlage. Wollte man den gesamten CO2-Ausstoß eines mittelgroßen Kraftwerks durch Algen einfangen, müsste man riesige Anlagen aufstellen. 50 bis 70 Quadratkilometer Fläche pro Kraftwerk wäre nötig, sagt Thompson. Das sei in etwa vergleichbar mit den sehr großen Gewächshäusern für die Lebensmittelproduktion.
Wenn sich Gewächshausanlagen zum Beispiel in Holland anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die 25, 30, 40 Quadratkilometer groß sind. Und das größte Gewächshaus auf der Erde, was ich zurzeit kenne, ist in Südspanien, in Almira und hat 350 Quadratkilometer.
Gebaut werden könnten solche Mega-Algenzuchten dernst also nur in Ländern mit viel Platz, viel Sonne und Meerwasser. Südspanien etwa sei geeignet, sagt Thompson.
Wir wollen keinerlei Landwirtschaftsfläche wegnehmen, wir wollen auch kein Grundwasser oder Süßwasser nutzen, sondern wir wollen auf ausgetrockneten oder sogar wüstenähnlichen Gebieten, die leider aufgrund des Klimawechsels mittlerweile entstehen, wollen wir diese Anlagen aufbauen und dann einen Emittenten suchen, der in der Nähe ist. Oder, was ich auch sehr stark annehme, dass in dieser Zeit irgendwann große Pipelines von den großen Emissionszentren Europas Richtung Mittelmeer laufen.
Und diese Pipelines, die nicht Öl oder Gas transportieren würden, sondern CO2, um es im Meeresgrund zu versenken, diese Pipelines könnten dereinst auch die Algenanlagen in Südspanien speisen. Lawrence Thompson denkt weit voraus und er möchte die Algen dereinst nicht nur für die Produktion von Treibstoffen verwenden, denn der Algendiesel wird im Autotank wieder in schädliches CO2 umgewandelt. Der deutsche Forscher will die Algen auch einsetzen, um CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen. Der Fachausdruck dafür lautet sequestrieren. Erreichen will er das, indem er einen Großteil der Algenbiomasse für die Herstellung von Baustoffen benutzt, etwa für Isolationsmaterialien.
Denn wenn wir das schaffen, dann haben wir das CO2 aus dem atmosphärischen System entfernt. Denn dieses Isolationsmaterial ist auf lange Lebigkeit ausgelegt. Das kann schon mehrere hundert Jahre oder noch älter werden. Und dann ist es eine wirkliche Sequestration, während alles andere ja nur eine Verminderung des CO2 ist, bei gleichzeitiger Produktion von CO2 freisetzenden Treibstoffen.
Viele Fragen sind aber noch offen. So fehlen etwa ausgereifte Zuchtanlagen für die Algen im Großmaßstab und auch effiziente Methoden zur Verarbeitung der Pflanzen. Wie viel ein Liter Algendiesel dereinst kosten wird, das steht daher noch in den Sternen. Philipp Pienkos.
That's kind of the challenge.
Das ist die Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen. Zwar können wir vieles modellieren, aber bevor wir diese Modelle nicht in großen Anlagen testen können, weiß niemand, wie viel es tatsächlich kosten wird.
Klar ist, je weiter der Ölpreis steigt, desto eher fahren unsere Autos dereinst dank Algenkraft.
Algen statt Benzin im Tank oder frei über den Biotreibstoff der anderen Art. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr auf DRS2 und in den Wiederholungen auf DRS4 News übers Wochenende. Im Internet kann man diese Sendung übrigens auch als Podcast herunterladen unter wissenschaft.drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung und auch am Mikrofon war Christian Heuss.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.